Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwischen Zettel und Stift am Schreibtisch mit der Pro-Redaktion. Weg da mit den Pfoten, was Spaß macht, ist verboten. So heißt es mit einem Augenzwinkern in einem Kinderlied von Rolf Zukowski, Achtung, aus dem Jahr 1983. Es erzählt, wie ein Papa schwer bepackt nach Hause kommt und ein neues Fernsehgerät mitbringt. Das will er dann aufbauen und das Kind will dabei helfen und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Heute ist es nicht mehr so sehr der Fernseher, sondern sind es soziale Medien wie Instagram oder TikTok, wo Erwachsene immer öfter sagen, und zwar ohne Augenzwinkern, davon sollten Kinder lieber die Finger lassen. Die Kritik daran ist lang. Soziale Medien machen denkfaul und süchtig, sie verleiten zu Beschimpfungen und beleidigenden Kommentaren. Darüber verbreiten sich schnell und unkontrolliert irreführende oder falsche Informationen, sogar Verschwörungserzählungen, pornografische oder radikale ideologische Inhalte. Verständlicherweise sollen Kinder und Jugendliche davor geschützt werden. Gleichzeitig sollen sie aber auch lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Wie geht das zusammen? Darüber berichten wir in der Pro immer wieder, zum Beispiel in der Titelgeschichte der Ausgabe 226 in diesem Frühjahr. Und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Nikolai Franz, der als Co-Redaktionsleiter vor allem für die digitalen Produkte von Pro zuständig ist, und mit Anna Lutz aus unserem Berlin-Büro. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Wir haben bei uns in der Pro immer ein kurzes Interview mit einem Journalisten, den wir auch fragen, wie lang er es ohne Smartphone aushält. Und ich dachte, zu dieser Folge, zu unserem Thema, passt diese Frage auch ganz gut. Und ich wollte euch mal fragen, wie lang könnt ihr euer Smartphone eigentlich ignorieren?
Ich fange an. Es kommt ein bisschen darauf an, auf welche Nutzung du anspielst. Also ich kann mein Smartphone tatsächlich sehr schlecht ignorieren, wenn es um Messenger geht. Also wenn ich sehe, ich habe da irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder sowas bekommen, dann kann ich das nur sehr schlecht nicht anschauen. Das hat was mit einem schlimmen Fall von FOMO zu tun, also von der Angst, etwas zu verpassen, die ich glaube, ich habe. Aber Plattformen ignorieren, und darüber wollen wir heute auch sprechen, kann ich mittlerweile ganz gut. Also Instagram nicht öffnen und Twitter oder X, wie auch immer. Das habe ich perfektioniert in den letzten Jahren.
Okay, und Nico, wie ist bei dir?
Also ich kann mein Smartphone nicht wirklich ignorieren, es sei denn, es ist nicht da, was aber eigentlich nicht vorkommt. Also das ist im Grunde das Erste, was ich morgens tue und das Letzte, was ich abends tue, das Smartphone in die Hand zu nehmen und die neuesten Sachen zu checken. Wobei ich da nicht so sehr viel jetzt unbedingt auf Instagram oder so unterwegs bin, sondern eben im Nachrichtengeschehen.
Ja, ich habe mir jetzt in letzter Zeit versucht anzugewöhnen, mein Smartphone bewusst in andere Räume zu legen, in denen ich mich nicht befinde. Also vor allem in meiner Freizeit dann, um nicht immer drauf zu gucken. Auch so gewohnheitsmäßig, ne? Einfach zu gucken, gibt es irgendwie eine neue Nachricht bei Spiegel Online oder so, ohne dass ich die jetzt sowieso intensiv lesen wollen würde. Und um mich da nicht immer ablenken zu lassen, wenn es da liegt, versuche ich das mal zur Seite zu legen. Aber es ist schwer. Wenn es da liegt, muss man irgendwie auch immer mal gucken, ob es was Neues gibt. Wie viel Zeit verbringt ihr in sozialen Medien? Anna, du hast schon gesagt, du kannst darauf mittlerweile ganz gut verzichten. Welche Plattform nutzt ihr und wie lang und wofür?
Ich mache auch mal wieder den Start. Ich nutze eigentlich nur noch Instagram. Also wenn wir jetzt sowas wie WhatsApp, darüber sprechen wir ja nicht. Ne? Also ich bin eigentlich bei sozialen Plattformen nur noch bei Instagram, und auch da habe ich eigentlich mich schon abgemeldet gehabt und habe mich dann aber wieder angemeldet, weil ich gemerkt habe, für bestimmte Sachen ist es dann doch irgendwie ganz sinnvoll, da ab und an mal reinzuschauen. Also gerade wenn man so selbst seine Sachen da vermarkten will und so, dann ist das ganz gut. Aber ich benutze das eigentlich, also ich poste da kaum was und ich lese das auch nur sehr sparsam. Also eigentlich kann man sagen, nutze ich das gar nicht mehr. Privat, wohlgemerkt. Auf der Arbeit natürlich schon.
Also ich benutze hauptsächlich X, beziehungsweise ich nutze es gerne immer noch unter dem Namen Twitter, weil ich ihn viel besser finde. Und da halt, um mich zu vernetzen, um mich zu informieren, ich stelle mir dann auch gerne mal so Listen zusammen zu bestimmten Themen, damit man nicht so vom Algorithmus abhängig ist, sondern den Leuten, denen man folgt, da werden die dann chronologisch angezeigt. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man sich zu einem bestimmten Thema informieren will. Zum Beispiel mache ich das sehr intensiv über den Krieg in der Ukraine oder über amerikanische Politik. Die deutsche Politikbubble ist natürlich auch da drin vertreten. Und ansonsten benutze ich Instagram so ein bisschen als so zum Doomscrollen. Ich gucke mir da einfach ein paar Reels an und
zur Zerstreuung meistens, sozusagen.
Ja, zur Zerstreuung, genau. Und also sehr unterschiedliche Nutzungsverhalten. Also ich versuche auch bei Instagram so gut wie nichts Politisches zu sehen, sondern einfach nur so Hundevideos und so, die irgendwie unverdächtig sind. Weil mir geht es auch manchmal ein bisschen auf den Geist, dass alles immer so, so gedeutet und beurteilt werden muss und so. Und das finde ich dann zumindest in dem Algorithmus, in der Filterbubble, die ich mir mühsam aufgebaut habe mit in meinem Instagram, das da fühle ich mich dann mal ganz, ganz wohl dabei. Und ansonsten habe ich Facebook so zum Kontakte halten, wobei ich mich da auch mittlerweile einfach sehr jung da fühle, mit meinen fast 40 Jahren. Und bei, wenn ich dann so in die Timeline reingehe, dann bin ich dann doch oft ein bisschen befremdet, weil ich merke, das ist irgendwie doch nicht mehr meine Welt, was da so geschrieben wird. Das hat sich schon deutlich verändert. Früher war ich auf Facebook sehr aktiv, aber jetzt nicht mehr so.
Bei Twitter bist du aber auch selbst aktiv, indem du postest, oder?
Ja. Da interagiere ich viel mit Leuten auch, ja.
Was sind da so deine Erfahrungen von den Diskussionen und den Reaktionen, die du bekommst?
Also viele, Twitter wird ja oft so als super negatives Medium dargestellt, was von Nazis unterwandert ist und so. Ich muss sagen, seit Elon Musk das übernommen hat, gab es deutliche Veränderungen auf jeden Fall. Früher war es so, zumindest war das meine Wahrnehmung, dass ich hauptsächlich linke und linksliberale grüne Inhalte so zugespielt bekommen habe und mit ganz wenig Unterbrechung irgendwie dabei. Und seit ein paar Jahren ist es so, dass ich würde es tatsächlich positiv formuliert als ausgewogener bezeichnen. Aber es ist auch nicht zu verkennen, dadurch, dass jetzt halt viele eher Leute aus der linken und grünen Blase sich dann auch von Twitter verabschieden, was ich sehr schade finde, dass dann natürlich auch dann die Meinungsbildung dann eher zum konservativen bis rechten oder rechtspopulistischen, rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Spektrum dann reicht. Also die bekommen einfach mehr Einfluss. Das merkt man schon, aber ich finde, ich würde mir mehr wünschen, dass eigentlich so viele Leute wie möglich da sind, weil die Alternativen wie Blue Sky oder Mastodon oder so, wo für Kurznachrichtendienste, Threads und so, das sind eigentlich immer nur so Partikulargruppen. Da hat es keine Plattform geschafft, wirklich einen Marktplatz zu schaffen, wo sich alle austauschen können. Und ich schätze das eigentlich sehr, mich mit Leuten auszutauschen, die Dinge sehr anders sehen als ich, solange das halt respektvoll geschieht. Und das ist leider ein Problem. Das passiert oft nicht respektvoll. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, je nachdem, was ich poste, ob das jetzt was pro-ukrainisches ist, dann kommen dann pro-russische Accounts. Wenn man was postet, was irgendwie positiv für die CDU ist, dann kommen Linke, die das dann zerpflücken und einen dann als Faschisten beschimpfen. Und wenn man die Grünen unterstützt, wenn man sagt, das haben die super gemacht oder so, dann kommt dann eben andere aus der Versenkung. Und ich muss sagen, ich finde das schon, das ist manchmal schon zermürbend, aber ich versuche dem dann mit Positiven zu begegnen. Also auch mal ein bisschen Verständnis zu schenken. Und dann, wenn ich merke, dass die überhaupt nicht interessiert sind an der Diskussion, dann beende ich das auch. Mhm. Und blocke ich auch zur Not, wenn es nur noch auf Beleidigung ist.
Das Versprechen der sozialen Medien ist ja eigentlich, dass man sich miteinander vernetzen kann, dass man auch am Leben andere Menschen teilhat, auch von seinen Freunden vor allem. Jeder kann im Grunde auch selber im Grunde publizistisch tätig werden und Dinge posten. Man hat da auch von der Demokratisierung der öffentlichen Kommunikation manchmal gesprochen. Ist es noch das oder hat sich das auch verändert? Also ist es noch dieses demokratische, öffentliche Feld, in dem man sich bewegen kann, zum Vernetzen? Oder ist das mittlerweile eine ganz andere Art der Kommunikation geworden? Was ist eure Beobachtung da?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal festzustellen, ist mir nämlich gerade aufgefallen, als du gesprochen hast, Nico, dass wir, glaube ich, von unterschiedlichen Perspektiven da drauf gucken. Also ich nutze soziale Medien, wenn ich sie denn nutze, eigentlich nicht so sehr beruflich, sondern wenn, dann privat und da auch sehr, sehr sparsam. Deshalb, wenn ich jetzt die Frage beantworte, dann wird die Antwort anders ausfallen als deine, vermute ich jetzt mal. Also ich glaube, dass dieses Demokratisierungsversprechen, das ja sehr stark vorgetragen wurde vor ungefähr, ich würde sagen, 10 Jahren oder so, oder vielleicht auch schon 15, weil man wird ja schneller älter, als man so merkt, dass das sich kaum erfüllt hat, wenn überhaupt dann da, wo wir jetzt heute zum Beispiel in bestimmte andere Länder gucken. Also ist immer noch das gängige Beispiel, und das hat sich auch in 10 Jahren und 15 Jahren nicht verändert, ist der Iran. Also natürlich kriegen wir mehr mit über das Leben im Iran als bevor es soziale Medien gab. Und das ist sehr, sehr gut so, dass wir da drauf gucken können, dass wir mitkriegen, wie Aktivisten da Sachen posten. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass das dann Aktivisten sind und dass nicht immer alles stimmen muss, was man da erfährt. Das gilt wahrscheinlich in einem ähnlichen Maß, auch wenn man heute in die Ukraine schaut. Also natürlich haben wir neue und gute Zugänge durch soziale Medien da bekommen. Was ich aber finde, was überhaupt nicht funktioniert hat, und vielleicht siehst du das anders, Nico, ist eine Demokratisierung in dem Sinne, dass wir, oder so hast du es ja eben auch gefragt, dass wir an dem Leben der anderen mehr teilhaben können, im Sinne von mein alter Schulfreund aus, was weiß ich, Köln oder so, wenn ich dann in Berlin lebe, oder vielleicht auch gar kein Freund von früher, sondern jemand, den ich im Internet kennengelernt habe, und dann kann ich so ein bisschen in sein Leben reingucken. Ich glaube, dass soziale Medien dieses Versprechen einfach überhaupt nicht gehalten haben, weil wir ja gemerkt haben, das, was man auf sozialen Medien zumindest im privaten Kontext teilt, das sind die schönen Momente des Lebens, aber natürlich niemals die schlechten, oder wenn, dann nur, weil ich da bestimmte Ziele mit habe. Und von daher würde ich immer sagen, soziale Medien spiegeln halt einfach nicht das echte Leben wider. Und das ist auch was mich zunehmend abschreckt. Aber wie gesagt, mit der Einschränkung, natürlich zeigt das eine Realität in Ländern, in manchen Ländern, aber auch übrigens nur, nämlich in denen mit Internetzugang. Also in den Sudan oder so können wir trotzdem nicht gucken. Oder in den Kongo oder so, wo die Abdeckung schlechter ist. Ja, also es zeigt schon mehr vom Leben in anderen Ländern und in unterdrückten Gesellschaften vor allen Dingen. Aber für mein Leben hier und für den Kontakt zu Menschen, die nicht in meinem direkten Umfeld sind, finde ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht sinnvoll.
Also Anna, ich würde dir da total zustimmen, und ich glaube, das ist eine wichtige Perspektive. Ich würde es nochmal aus einem etwas anderen Blickwinkel auch beantworten. Weil ich würde einerseits sagen, ja, Demokratisierung gibt es durch diese Plattform, und andererseits auf gar keinen Fall. Also erstens ja, weil ich glaube, das ist damit ja oft gemeint, Demokratisierung, das bedeutet die Gatekeeper, also die großen Redaktionen mit ihrer Infrastruktur, die man braucht, um eine Zeitung zum Beispiel zu drucken und rauszubringen, die braucht man nicht mehr, um öffentlich Gehör zu finden, sondern man braucht einfach nur ein mobiles oder was auch immer elektronisches Gerät, einen Account bei einem Social Media Portal, und dann kann man eben auch selber zum Medienproduzenten werden. Das ist halt also heute kein Problem. Da wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Arm und Reich, sondern das können alle machen. Das ist, glaube ich, dann schon der Aspekt der Demokratisierung, der zutrifft. Aber der zweite Punkt, bringt uns das näher zusammen? Führt das dazu, dass wir wirklich mehr Meinungsaustausch auch haben? Also, dass das, was jemand zu sagen hat, was vielleicht gegen die herrschende Meinung ist oder auch einfach gegen meine Meinung, kommt das überhaupt bei mir an? Und haben wir dadurch demokratischen Meinungsstreit sozusagen, was ja auch sehr wertschätzend und respektvoll sein kann im Sinne von Demokratie? Und da würde ich sagen, da sind die Plattformen seit vielen Jahren weit davon entfernt und bewegen sich immer weiter davon weg durch die Algorithmen, die es gibt. Dadurch, dass es nicht das Ziel ist, dieser Plattform Menschen zusammenzubringen, die zum Beispiel unterschiedlich denken, sondern das Ziel ist, Engagement zu fördern, also das heißt Engagement, um mit dem Inhalt, mit dem Video, was auch immer, dem Bild zu interagieren. Das heißt, ich schaue mir das Video länger an, also ich gucke es bis zum Ende durch, oder ich mache ein Like, oder ich kommentiere es oder leite es weiter. Das ist das, was die Plattformbetreiber wollen, also mich so lange wie möglich bei der Stange halten, damit Bilder von Werbung und Werbeclips eingeblendet werden können, womit man dann Geld verdienen kann. Wenn man nur Content sehen würde, der einen irgendwie abturnt oder der einen herausfordert oder sagt, Mensch, das sehe ich ja völlig anders, dann schaltet man auch schneller ab. Das ist halt so. Und da hatte ich mich in der Titelgeschichte der Pro ja mit beschäftigt, welche Mechanismen dafür genommen werden. Man spricht da vom Slot-Machine-Effekt. Das heißt, der Algorithmus lernt einen ja gut kennen. Er weiß, was dem Jonathan oder der Anna sehr gut gefällt oder mir. Und es ist dann aber nicht so, dass jedes Video bei Instagram zum Beispiel in meinen Reels-Feed, was mir dann eingespült wird, dass das genau das ist, was ich will und was ich super finde, sondern die gehen so immer so ein bisschen unterschiedlich vor. Manchmal ist es jedes zweite Video, manchmal ist es jedes dritte oder fünfte oder siebte und dann wieder jedes zweite Video. Also mit so einem quasi so einem Zufallsgenerator, dass dann mir so richtige Volltreffer reingespült werden. Und das bedient bei uns diesen Slot-Machine-Effekt, also Glücksspielautomaten-Effekt. Das nächste könnte jetzt ja wirklich richtig gut sein. Und dann ist es das doch nicht. Und dann mache ich weiter. Und dann vielleicht das nächste und so. Und so bleibt man dann lange am Handy und ist dann nach einer halben Stunde, denkt man, Mensch, die Zeit hätte ich auch sinnvoller nutzen können, auch wenn es irgendwie vielleicht ganz lustig war. Aber das führt eben dazu, dass wir durch unser Verhalten, also wir brauchen 0,2 Sekunden, um einzuschätzen, ob wir einen Inhalt gut finden oder nicht, ob wir ihn weitermachen oder nicht. Das führt dazu, dass uns Instagram und Co. besser kennenlernen, als wir uns selber eigentlich kennen. Das ist vielleicht manchem schon mal aufgefallen, wenn man bestimmte Videos zum Beispiel dann geliked hat oder so, dass einem dann plötzlich Inhalte über die eigene Lebenssituation eingeblendet werden, die man nicht mitgeteilt hat, also weder gegenüber TikTok noch Instagram gesagt hat, aber eigentlich einfach, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass ich jetzt gerade das erlebe, was im nächsten Video vorgeschlagen wird, weiß das Meta, also der Facebook-Instagram-Betreiber, dann schon im Voraus und kann mir das einblenden. Also das ist wirklich ziemlich spooky, was da passiert, aber es bringt uns nicht zusammen, sondern es zerteilt und zertrennt uns. Und jeder denkt dann, das, was ich in meinem Feed sehe, ja klar, das ist irgendwie Algorithmus und so und nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Aber wenn man sagt, auf mich hat das keinen Einfluss, dann ist man schon verloren. Das ist meine These.
Ihr hattet jetzt schon auch das Stichwort Gatekeeper und Journalismus auch im Kontrast zu den sozialen Medien nochmal aufgegriffen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das deutlich zu machen. Also das ist ja die große Chance auch in sozialen Medien, dass jeder die Möglichkeit hat, eben gehört zu werden, selbst was zu posten, seine Meinung kundzutun. Aber das große Risiko und dann auch im Unterschied zu Journalismus ist ja, dass das nicht nochmal kontrolliert wird. Also dass im Grunde niemand da prüft, ob das, welche Informationen da gegeben werden, ob die tatsächlich auch zum Beispiel den Fakten entsprechen und ob das gesicherte Informationen sind, während es im Journalismus durch die Redaktion schon auch Sicherungs- und Kontrollmechanismen gibt. Und ich glaube, das macht ja auch was mit der Demokratiefunktion von Medien. Wenn man weiß, ich habe hier verlässliche Informationen oder ich habe hier Informationen, bei denen ich eigentlich nicht so ganz genau weiß, ob das hier eine Meinungsäußerung ist oder ob das eine Tatsache oder vielleicht auch eine Falschbehauptung ist.
Ja, und ich finde, da muss man auch ein bisschen Twitter in Schutz nehmen oder X. Weil da wird ja immer gesagt, das ist eine reine Fake-News-Schleuder und so, aber die Community-Notes-Funktion, wie die dann heißt, also auf Englisch, auf Deutsch heißt sie, glaube ich, ach, wie heißt sie denn? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, es werden dann Community-Notes eingeblendet, wenn etwas zum Beispiel falsch ist, ein Tweet, der falsche Informationen, nachprüfbar falsche Informationen bereithält oder wenn noch zusätzlicher Kontext erforderlich ist. Und das ist tatsächlich demokratisch gelöst, indem Leute, die in diesem Programm sind, ich bin zum Beispiel auch da drin, wenn man da lange mitgemacht hat, dann darf man selber irgendwann solche Community Notes erstellen. Und zum Beispiel sagt, Donald Trump sagt, Grönland hat schon immer zu den USA gehört. Dann kann es sein, jemand schreibt eine Community Note und belegt das mit einem Link. Nein, das stimmt nicht. Grönland hat noch nicht immer zu den USA gehört. Und dann, bevor die dann veröffentlicht wird, muss dann eine bestimmte Anzahl von Leuten das erstmal freigeben und es darf nicht total umstritten sein, dass das jetzt ein Fakt ist oder nicht. Und das funktioniert sehr gut. Und jetzt könnte man sagen, es ist ja so die Diktatur der Mehrheit irgendwie oder so, ja. Also dass dann einfach die Mehrheit entscheidet, was jetzt Fakt ist und was nicht. Aber die haben da so eine Hürde weiter eingebaut, dass diese Community Notes auch dann erst freigegeben werden, wenn dann Leute zugestimmt haben, die oft politisch sich auch unterscheiden. Also die dann zum Beispiel bei anderen Community Notes unterschiedlich abgestimmt haben. Das heißt, das stärkt dann das Vertrauen darin. Und das, finde ich, machen die eigentlich nicht schlecht.
Ich würde was Einschränkendes dazu sagen. Das funktioniert nämlich nur bedingt bei Bildern. Also ein Grund, warum ich mich aus vielen sozialen Medien rausgenommen habe, also vor 1-2 Jahren, war, dass ich gemerkt habe, dass, ich glaube, Facebook war sogar der ausschlaggebende Punkt, und mittlerweile ist das auf Instagram aber auch relativ krass geworden, war, dass es durch KI natürlich jetzt auch möglich sehr viele generierte Bilder einfach gibt, wo Realitäten konstruiert werden, die es so nicht gibt. Also das klassische Beispiel: der Papst läuft einen 100-Meter-Lauf bei Olympia oder so. Und ich habe gemerkt, dass natürlich, wenn ich mir jetzt das Bild länger angucke, wo der Papst den 100-Meter-Lauf bei Olympia absolviert, dann merke ich natürlich, das muss falsch sein, das kann nicht die Wahrheit sein. Aber wenn ich einfach nur durch meine Timeline scrolle, wie wir das ja täglich irgendwie machen, dann habe ich am Ende des Tages mir sehr viele Bilder angeguckt, die so nicht wahr waren, und irgendwas davon bleibt aber hängen. Und ich habe das nicht reflektiert. Und da nützen mir auch die Kommentare unten drunter nichts. Oder wenn es dann irgendwann vielleicht wirklich auch mal gelöscht wird. Ich habe es nämlich dann schon gesehen und mein Gehirn hat es schon wahrgenommen. Und ich habe gemerkt, dass ich an irgendeinem Punkt tatsächlich das nicht mehr gut unterscheiden konnte. Also dass ich Probleme damit bekommen habe, Realität und KI-generierte Nicht-Realität auseinanderzuhalten. Und das hat mich doch sehr erschrocken damals. Und deshalb habe ich mich da an vielen Stellen auch rausgenommen.
Wir wollen ja heute auch darüber sprechen, was das jetzt alles für Jugendliche bedeutet, weil die Frage ist ja, ab wann darf man diese Medien nutzen oder sollte man sie nutzen dürfen oder ab wann nicht? Anna, du hast im vorigen Jahr über die Serie Adolescence geschrieben in Pro, eine britische Thriller-Serie, in der es auch um soziale Medien geht, und um einen Jugendlichen, der eine Mitschülerin ermordet. Kannst du kurz erklären, welche Rolle soziale Medien dabei gespielt haben und was dieser Film auch mit dir gemacht hat und mit deinem Blick auf soziale Medien?
Ja, jetzt hast du natürlich das Ende schon gespoilert. Aber da soll sich mal keiner dran stören, das ist ja auch schon ein bisschen länger im Umlauf. Also ich kann jedem das nur ans Herz legen, das mal anzugucken, insbesondere wenn man Kinder so im Teenie- oder Prä-Teenie-Alter hat. Also da geht es darum, das ist eine Miniserie, 4 Teile, jeweils 1 Stunde ungefähr, also kann man ganz gut auch mal an 1-2 Abenden durchgucken. Da geht's, ist auch mehrmals preisgekrönt mittlerweile. Da geht's um den 13-jährigen Jamie. Das ist so ein ganz niedlicher Junge eigentlich. Also der hat so Sommersprossen im Gesicht und Locken auf dem Kopf und man kann dem eigentlich gar nichts Böses zumuten. Und der wird an einem, ich glaube, Sonntagmorgen oder Montagmorgen von der Polizei festgenommen, weil er des Mordes verdächtigt wird. Und dann, du hast das jetzt Thriller-Serie genannt. Ich weiß gar nicht, ob man das korrekterweise so bezeichnen würde, denn es geht nicht so sehr um die Tatsache, dass der einen Mord begangen hat und wie sich das am Ende alles aufklärt, sondern es ist eher so eine Geschichte darüber, wie sich, also es ist eigentlich so ein Psychogramm über so einen Jungen und wie soziale Medien dabei helfen können, in Anführungsstrichen, oder dazu führen können, dass tatsächlich sogar so ein niedlicher Junge, der eigentlich, dem man nichts Negatives zutrauen würde, gewalttätig wird. Und die Geschichte ist dann, also es entspinnt sich so nach und nach, die Geschichte ist dann mehr oder weniger so, dass dieser Junge, da sind dann verschiedene Leute involviert, die dann versuchen rauszufinden, was da passiert. Und dieser Junge war dann bei sozialen Medien aktiv und hat da irgendwann mal so ein Bild von einer nackten Frau oder sogar ein Pornobild, ich weiß es nicht genau, geteilt. Und darunter wurde ganz viel kommentiert. Und die Ermittler, die stellen dann relativ schnell fest, dass sie eigentlich nicht richtig verstehen, was darunter kommentiert wurde, weil das so eine Art Netz-Jugendsprache ist. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere auch, dass wir manchmal so ganz viele Emojis sehen, wenn wir unter Beiträge gucken. Und ich habe dann gelernt, dass viele dieser Emojis tatsächlich Bedeutungen haben, die ich nicht kenne. Also zum Beispiel so ein Vulkan, habe ich jetzt jüngst gelesen, Vulkan steht wohl für einen Orgasmus. Das war mir nicht klar. Und ich merke, ich halte mich eigentlich für relativ netzaffin, aber da gibt es doch eine gewisse Sprache, die ich auch nicht mehr verstehe, weil ich anscheinend zu alt bin.
Das war mir auch nicht dafür. Klar.
Ja, da gibt es ganz viele solche Codes. Ich kann dir da mal einen Artikel zu schicken, habe ich letztens gelesen.
Also wir löschen die ja bei so Kommentare, aber das ist dann meistens so eine Aubergine und ein Wassertropfen.
Genau, der Donut.
Das dachte
die,
ich,
aber Aubergine, der Donut. Genau, also da gibt es viele solche geheimen Sachen. Naja, und auf jeden Fall merken dann diese Ermittler, dass sie halt vieles von dem, was da im Social-Media-Leben von diesem Jamie passiert ist, nicht richtig verstanden haben. Und so nach und nach entspinnt sich dann, dass dieser Junge dann tatsächlich erstens furchtbar gemobbt wurde im Internet, beziehungsweise auf Instagram oder wo auch immer er da unterwegs war. Und dass er, also das ist der eine Aspekt, also er wird da als Incel bezeichnet, das ist mittlerweile recht gängig, kennt man jetzt, aber ich glaube auch durch diese Serie, das bedeutet involuntary celibate, also unfreiwillig, wie sagt man, enthaltsam.
Unzelibatär.
Single. Genau. Genau, also wird da gemobbt und auch allein dieses Wort kennen die Ermittler schon gar nicht. Und also das ist der eine Aspekt, dass er gemobbt wurde. Und der andere Aspekt ist, dass er aber zugleich in so Blasen reingekommen ist. Also eine Umgebung in den sozialen Medien, die eben sehr stark propagiert, dass Männer dominant sein sollen und im Zweifel auch durch Gewalt gegenüber Frauen und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich dann innerhalb dieser Serie ganz langsam ein Bild, das zeigt, wie tatsächlich ein 13-Jähriger, der eigentlich überhaupt nichts Böses im Schilde geführt hat, dann sich durch soziale Medien radikalisieren kann. Und das ist wirklich, also ich finde das sehr bewegend und ich kann das nur jedem ans Herz legen, das mal zu gucken. Allein schon, weil es zeigt, was wir alles nicht verstehen, wir Eltern, wir Erwachsene, wir Nicht-Teenies, ja. Also, ist schon beeindruckend.
Der Film heißt Adolescence? Ich spreche das immer falsch aus.
Adolescence.
Viele Silben suchen sich eine zur Betonung aus.
Ich wollte nur sagen, wir, das junge Erwachsenenalter ist das, ne, auf Deutsch. Und das, das verlinken wir in den Shownotes. Gibt es auf Netflix, bei keinem anderen Anbieter.
Hat die Serie deinen Blick auf soziale Medien verändert? Jetzt auch mit so einem ganz konkreten, krassen Beispiel?
Meinen Blick verändert insofern, als dass ich anders auf, also ja, die Antwort ist ja, es hat meinen Blick verändert, vor allem mit Bezug zu meinen eigenen Kindern. Also ich weiß nicht, wer von euch das so ein bisschen verfolgt hat. Als Adolescence draußen war, haben sich natürlich auch die traditionellen Medien ganz viel plötzlich mit diesem Thema beschäftigt. Und da gab es zum Beispiel einen Spiegelartikel, das habe ich noch sehr stark im Hinterkopf, da ging es um Roblox. Also das ist so eine Plattform, wo Kinder Spiele spielen können, aber auch chatten können miteinander. Da hat dann tatsächlich der Spiegel aufgedeckt, dass da Menschen unterwegs sind bei Roblox, also eine Plattform, die meine Kinder auch nutzen, meine 10-jährigen Kinder wohlgemerkt, also es sind jetzt keine 16-Jährigen oder so, aber das ist halt auch eine Spieleplattform, dass da Menschen unterwegs sind, die Kinder tatsächlich Kindern Böses wollen und die dann die in Chats verwickeln. Und da sind, glaube ich, sogar, ich muss das nochmal nachlesen, aber ich glaube, da ist sogar ein Suizid passiert schon, weil da eben Erwachsene unterwegs waren, die einem Jungen was Böses wollten und den dann quasi in Selbstmord getrieben haben. Also insofern hat das meinen Blick darauf verändert, weil ich gesehen habe, da gibt es eine Realität, die habe ich noch nicht so wahrgenommen. Obwohl ich mich eigentlich für recht vorsichtig halte in Bezug auf meine Kinder mit sozialen Medien und so weiter. Aber ich bin seitdem, glaube ich, noch sehr viel alarmierter als vorher. Ja.
Könnt ihr vielleicht mal kurz sagen, wie ist sozusagen eure Handhabe bei der Smartphone- und vor allem Social-Media-Nutzung eurer Kinder? Habt ihr da spezielle Regeln aufgestellt? Habt ihr kontrolliert ihr, was sie da tun? Gibt es da Sperren? Welche Möglichkeiten habt ihr da, um sie, sage ich mal, auch zu schützen vor den Gefahren?
Ich mache direkt mal weiter. Also meine Kinder haben keine Handys. Die sind 10, 10 und 6 Jahre alt. Keins von denen hat bis jetzt ein Handy. Das sage ich so, weil ich nämlich weiß, dass viele Kinder in der Klasse von denen schon Handys haben. Also das ist durchaus gängig, dass Kinder in dem Alter schon Handys haben. Finde ich auch irgendwie verrückt, aber ist so. Also meine Kinder haben keins und kriegen auch in absehbarer Zukunft keins. Was sie haben, sind Tablets, aber auch jetzt keine tollen, teuren Nobelgeräte, sondern solche, die gerade so irgendwie gerade so zum Laufen zu kriegen sind. Also eher das günstige Modell, wo man auch nicht so wahnsinnig viel Verrücktes mit anstellen kann. Und da sind die Zeiten auch so eingestellt. Also man kann ja als Erwachsener mit einer App auf seinem eigenen Handy dann da die Zeiten einstellen, die sie bestimmte Dinge nutzen können. Also zum Beispiel Apps oder Bücher, also so Bücher, die man auf dem Tablet lesen kann. Und da sind einfach die Zeiten klar geregelt. Also die dürfen 15 Minuten am Tag in der App rumdaddeln, aber von mir aus gerne 2 Stunden in einem Buch lesen. Das ist natürlich in Ordnung. Oder ein Hörbuch hören dürfen sie auch länger. Und soziale Medien sind völlig verboten. Gibt's nicht. Genauso wie Messenger übrigens. Also es gibt auch kein WhatsApp für meine Kinder.
Ja, unsere Kinder sind in einem ähnlichen Alter, wir haben auch 3, und alle haben ein Handy. Und jetzt erschrecken bestimmt alle, aber das ist, wir haben diese Handys quasi fast gebrickt. Also da ist die Telefonie, also es ist keine SIM-Karte drin, also schon mal kein mobiles Internet. Man kann nicht anrufen oder SMS schicken. WhatsApp und alles Social-Media-Kanäle gibt es natürlich auch nicht. Oder um es einfacher zu sagen, es gibt eigentlich 2 Dinge, die die damit machen können. Und zwar Hörspiele anhören oder Musik. Und ausgewählte Spiele spielen, wobei das teilweise auch so Lernspiele sind. Es gibt ja von der Schule auch, bei uns gibt es die Anton-App zum Beispiel, da sind so verschiedene Lerneinheiten dann dabei. Und wir haben auch eine Sprach-App, für die ich jetzt keine Werbung machen will, aber viele werden sich denken, was es ist. Aber da lernen die halt auch gerne schon, weil die auch Sprachen interessiert sind, auch gerne mal schon mal Englisch und so. Und dann ist es auch ganz nett gemacht, dass man da so spielerisch dann die Sprache lernt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Spielen, die drauf sind, die sind natürlich zeitbeschränkt, ist klar. Also es sind nur, ich glaube, 20 Minuten haben wir am Tag für diese Spiele. Da geht es gar nicht so, und das ist auch, glaube ich, so ein blinder Fleck im Jugendschutz, würde ich sagen. Und da habe ich auch echt meine Fragen. Sowohl bei Fernsehserien als auch bei Spielen. Da geht es gar nicht so sehr um Brutalität oder jugendgefährdende Inhalte oder so, sondern die sorgen erstmal dafür, bei den meisten Spielen, dass alle Farben des Spektrums in jedem Bild irgendwie vorkommen. Es ist super bunt. Die Kinder werden natürlich dadurch reizüberflutet und die benutzen dann teilweise auch, selbst bei diesen Sprachlern-Apps, dann so Funktionen, die süchtig machend sind. Also wenn sich die Sprachlern-App meldet und, oh, jetzt bist du schon 3 Tage nicht mehr bei mir gewesen, könntest du dir nicht vorstellen, nochmal wieder ein bisschen, also nochmal Englisch zu lernen und so, das Malbuch-Bärchen, wie heißt das, Mimibu oder so, meldet sich, ich würde dich so gerne nochmal begrüßen hier im Malbuch und sowas. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Also wir haben dann die Benachrichtigungsfunktionen auch ausgeschaltet, aber das ist nicht gut für Kinder, ganz klar. Und ich würde mir das noch mehr wünschen, dass das, also deswegen bin ich auch dafür, dass sich das gesellschaftlich durchsetzt, dass das ganz stark beschränkt gehört, damit es dann diesen Gruppendruck gar nicht erst gibt. Der ist bei uns noch nicht so stark. Aber in den weiterführenden Schulen ist es dann natürlich, da wird jeder Teenager, Vater oder Mutter da ein Liedchen von singen können. Das geht da nicht mehr ohne.
Da würde ich gerne nochmal eure Meinung konkreter wissen. Also die Debatte dreht sich ja auch politisch darum, sollte man Social Media komplett verbieten? Sollte man irgendwo eine Altersgrenze einführen? Wenn ja, wo? Muss man die Plattformanbieter mehr in die Pflicht nehmen? Du hast jetzt davon gesprochen, dass sich sowas auch gesellschaftlich durchsetzen muss, da strenger zu sein. Was genau wünscht ihr euch da, sage ich mal, von der Gesellschaft, von der politischen Handhabe auch gegenüber diesen Plattformen?
Also ich wünsche mir tatsächlich ein Verbot in dem Wissen, dass, also ein Verbot bis zu einer gewissen Altersgrenze. Ich glaube, 14 ist jetzt im Gespräch. Ich finde, 16 wäre auch denkbar, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir überlege, mit was man auf X oder wo auch immer konfrontiert sein kann, dann finde ich, das ist eigentlich nicht für unter 16-Jährige. Jetzt sage ich das aber in dem Wissen, dass das natürlich schwer durchsetzbar ist. Also natürlich kann der 15-Jährige dann trotzdem irgendwie auf X sich anmelden und einfach sagen, er ist 18. Also das ist ja relativ leicht zu umgehen. Trotzdem glaube ich, und das hat Nico ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ich glaube, dass einfach so ein gesellschaftliches Umdenken passieren muss. Dass es einfach nicht mehr selbstverständlich sein darf, dass ein 13-Jähriger bei YouTube irgendwie unterwegs ist und so, weil das einfach wirklich, wirklich auf so vielen Ebenen schädlich ist. Also und da meine ich jetzt nicht nur, dass sie irgendwelche Videos gucken, die nicht für ihr Alter geeignet sind, sondern es geht auch darum, dass das Scrollen, das ist ja auch sehr gut bewiesen mittlerweile, dass das einfach abhängig macht und dass es auch was mit unserer Aufmerksamkeitsspanne macht. Wenn wir TikTok, finde ich, so ein extremes Beispiel, wenn wir da permanent mit so 30-Sekunden-Clips, wenn überhaupt, manchmal auch nur 10, irgendwie zugeballert werden, dass das was mit den Gehirnen von jungen Menschen macht und mit Erwachsenen übrigens auch. Also das ist ja auch für uns schädlich. Also da gibt's auf so, und jetzt haben wir noch gar nicht über politische Sachen gesprochen. Also wir haben noch gar nicht über Radikalisierung gesprochen und dass man da in den falschen Blasen landen kann oder wahrscheinlich sogar landet. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist auf so vielen Ebenen schädlich, dass ich einfach mir wünschen würde, dass wir das eben nicht mehr für selbstverständlich halten oder für normal halten, dass die Sechsklässler an der Grundschule bei uns, ich lebe in Brandenburg, da ist das noch Grundschule, dass die da mit dem Handy auf dem Schulhof sitzen nach Schulschluss und sich da durch die Social-Media-Plattform daddeln. Also das finde ich einfach wirklich verrückt. Und von daher, ich bin für ein Verbot, nicht weil ich mich der Illusion hingebe, dass dann wirklich keine 13-Jährigen mehr auf sozialen Medien unterwegs sind oder sozialen Plattformen, sondern einfach, weil ich mir wünsche, dass das im Großhirn unserer Gesellschaft im Kollektiven landet, dass das nicht gut ist.
Also ich muss vorweg sagen, ich bin absolut technikbegeistert und schon immer auch, was solche Dinge angeht, neue Plattformen und sowas. Wenn man sich im Silicon Valley anhört, die CEOs der großen Unternehmen, die verbieten ihren Kindern komplett das Smartphone, weil sie einfach wissen, wie es dann so schön heißt, sie haben in den Abgrund gestarrt und gesehen, was da eben lauert. Ich bin einerseits freiheitsliebend, was das angeht, auf der anderen Seite ein absoluter Social-Media-Hardliner und ich vertrete da maximale Härte. Also wenn es nach mir ginge, ich bin für ein Social-Media-Verbot unter 18, also für alle, die nicht erwachsen sind. Und zwar auch nur, weil sich das verfassungsrechtlich kaum anders begründen ließe, dass man auch Erwachsenen Social Media verbietet. Also einerseits ist es die Hirnentwicklung natürlich von Jugendlichen. Wir haben die Ergebnisse da, die Bildungsstudien sind eindeutig. Das ist sowohl empirisch belegt, als auch, ich erkenne es auch aus anekdotischer Evidenz, wo Lehrer sagen, die Mathearbeiten, die ich vor 10 Jahren in der Grundschule geschrieben habe, kann ich heute nicht mehr schreiben, die können sich gar nicht mehr so lange konzentrieren, weil längerfristige Aufgaben eben nicht sind 30 Sekunden TikTok-Reel oder so oder Instagram-Reel. Darüber hinaus, ich würde das auch hart durchsetzen. Ich würde nicht sagen, wir machen das jetzt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder so, sondern dazu gehört, der Fachbegriff ist KYC, Know Your Customer. Das heißt, Leute, die ein Social Medium, also ein soziales Netzwerk nutzen, müssen sich anmelden mit Klarnamen, der zumindest bei dem Nutzer, bei der Plattform hinterlegt ist. Man kann sich immer noch einen Nickname geben, aber man braucht eine ladungsfähige Adresse, Postadresse, wenn strafbare Inhalte da sind, dass man dann eben auch strafrechtlich verfolgt werden kann. Es gibt immer noch so viele Morddrohungen und ich meine jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo jemand Robert Habeck Schwachkopf genannt hat, da brauchen wir viel mehr Freiheit in der Debatte, auch in der deftigen Debatte, sondern wirklich ganz klar strafbare Inhalte, die werden heutzutage nicht verfolgt, solange man ein paar Kniffe berücksichtigt. Also Klarnamen, ladungsfähige Adresse, Registrierung mit Know Your Customer, also von mir aus auch Videoident oder was auch immer. Es gibt aber auch Unternehmen, die das mittlerweile sehr gut anbieten, dass du da identifiziert werden kannst. So, das wäre jetzt schon mal eine Riesenhürde und ich glaube, das würde ganz, ganz viel Hass im Netz auch mal einschränken und vielleicht auf der anderen Seite noch ein bisschen mehr Freiheit ermöglichen. Und das, um die Hardline-Position nochmal zu verdeutlichen, ich würde zusätzlich dazu eine Social-Media-Steuer einführen. Und zwar für jedes Netzwerk, was man nutzt, dann ein bestimmter Betrag pro Monat, den man zahlen muss. der dann abgeführt wird als Steuer. Weil wir leben im Jahr 2026, da denken wir differenziert über Social Media. Im Jahr 1956 hat man auch sehr differenziert über das Rauchen gedacht oder Alkohol trinken in der Schwangerschaft und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Social Media das Rauchen des Jahres 2026 ist und dass wir in einigen Jahren das verstanden haben werden, dass wir etwas ganz entschieden dagegen tun müssen und dass man eigentlich dann eher so dahin gehen muss, wie es auf manchen Bierflaschen heißt, enjoy responsibly. Das tun wir nämlich nicht. Und ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Jugendlichen an erster Stelle, so dass die da jetzt Medienkompetenz lernen müssen. Nach meiner Erfahrung sind vor allem die Erwachsenen, die Älteren, die dann irgendwelche Schulfächer fordern für Medienkompetenz, aber selber auf die ganzen Videos ja auch reinfallen und so und dann viel glauben, was da geschrieben wird und so. Also die jungen Leute sind eigentlich schlau. Die wissen das, die wissen, was eine Filterblase ist und so. Und viele von denen, wenn man sich mit denen unterhält, die sagen eigentlich, es wäre eigentlich besser, wenn es verboten wäre. Dann könnte ich es nämlich einfach weglassen und ich wäre nicht irgendwie gezwungen, da mitzumachen, wenn es wirklich auch durchgesetzt würde.
Da reden wir jetzt schon von den Jugendlichen, also von den älteren Jugendlichen, gell? Also ich glaube, dass das nicht zutrifft auf die 12-Jährigen oder auf die 11-Jährigen, die ja auch schon am Handy rumhängen. Also die wissen nicht unbedingt, was eine Filterblase ist oder können zumindest die Bedeutung nicht richtig erfassen. Und die sind auch in der Regel zumindest nicht in der Lage, da irgendwie zu merken, wenn sie in irgendwelche radikalen Ecken reinkommen oder einfach in Ecken, die ihnen nicht gut tun. Also das würde ich nochmal sehr doll einschränken. Du hast bestimmt recht, was die 16-, 17-Jährigen angeht, aber die Jüngeren, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung, dass sie das alles durchschauen.
Wobei die eigentlich laut aktuellen Regelungen das gar nicht nutzen dürfen, ne? Social Media.
Also aber wie gesagt, es lässt sich ja leicht umgehen.
Ja, ja, 13 Jahre ist halt das jüngste Alter, ne? Das ist die aktuelle Grenze. Aber selbst da ist natürlich... Wobei ich neulich auch mit einer 13-Jährigen gesprochen habe, die auch sehr reflektiert war dabei. Aber ja, also das ist mein Plädoyer. Wir müssen da wirklich, wirklich radikal dagegen vorgehen. Die Welt wird zu einem besseren Ort werden, wenn wir kein Social Media überhaupt mehr hätten.
Anna nickt zustimmend.
Wir müssen uns aber überlegen, wie wir freie Meinungsäußerung trotzdem schützen und ermöglichen können müssen. Kann nicht sein, dass der Staat da so regulierend eingreift und dann Meinungsfreiheit unterdrückt. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen.
Ein zentrales Argument, was oft angeführt wird gegen das Verbot, ist ja, dass die Jugendlichen auch lernen müssen, mit diesen Medien irgendwie umzugehen und da auch eine Souveränität zu entwickeln, also irreführende Inhalte zu erkennen, auch zu erkennen, wo sind eben diese Filterblasen, wie funktionieren diese Medien, was machen die mit mir? Also dieses reflektierende Nutzen, verantwortlicher Genuss, hast du es auch gerade gesagt, das müssen Jugendliche auch lernen, ist so ein oft vorgebrachtes Argument, auch von Pädagogen. Welche Rolle spielt das eurer Meinung nach?
Ja, natürlich müssen die Kinder das lernen und die Jugendlichen. Aber die müssen auch lernen, die müssen mit allen Medien lernen umzugehen, die müssen auch lernen, mit Filmen umzugehen, weil sie einfach in einer Welt leben, wo viele Leute Filme schauen und wo an jeder Ecke ein Kino ist. Aber deshalb lasse ich die ja nicht mit 13 ihren ersten Alien-Film gucken. Oder ihren ersten, was weiß ich, Poltergeist oder sowas. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf wie viele Jahren der freigegeben ist, aber ist auch schon ein bisschen älter. Aber ihren ersten Horrorfilm, also das mache ich ja auch nicht. Und von daher würde ich sagen, natürlich lernen sie das altersgerecht. Es gibt ja durchaus auch, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, es gibt ja durchaus auch so Spieleplattformen oder sowas, die mit bestimmten Sicherungsfunktionen in Ordnung sind für Kinder und wo die schon mal so ein bisschen da reinschnuppern können. Aber ich finde, das ist kein Argument dafür, Kinder in einem zu jungen Alter mit diesem Wahnsinn der Social-Media-Welt zu konfrontieren. Das kannst du auch mit 16 noch machen. Also da findest du auch noch rein. Das ist ja jetzt nicht so, als müsste man sich da irgendwie so langsam rantasten und erstmal die Basics lernen oder so. Das haben wir ja alle auch nicht gemacht.
Ja, und am Ende müssen es auch die Erwachsenen lernen, ne? Und viele Erwachsene fallen ja genauso auf diese Mechanismen auch rein. Habt ihr jetzt auch
wenn ich das noch schon sagen darf, gemacht? Genau, also das ist mir auch echt wichtig. Ich glaube wirklich, dass das Problem bei den Erwachsenen liegt und weniger bei den Kindern. Insofern stimme ich mit Nico überein. Wenn ich mir angucke, mit welcher Selbstverständlichkeit, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, mit welcher Selbstverständlichkeit Kinder im Alter meiner Kinder Handys haben und WhatsApp benutzen, und irgendwie den WhatsApp-Status von den Eltern ihrer Klassenkameraden zum Beispiel angucken. Also ich hatte letztens den verrückten Fall, dass meine Kinder in der Klasse ausgelacht wurden, weil ich in meinem WhatsApp-Status ein Foto hatte von denen, wo sie verkleidet waren. Und dann kamen die nach Hause und gesagt, ah, die und die haben sich lustig über mich gemacht, weil das und das passiert ist und die das Foto gesehen haben. Und ich dachte, ach du meine Güte, so weit kann man ja gar nicht denken, dass, weil ich ein Foto von denen in meinem Status habe und ich irgendwann mal mit einer Klassenkameradin von denen telefoniert habe, um wahrscheinlich irgendein Date mit meinen Kindern auszumachen, dass die dann in der Lage sind, diesen Status anzugucken und sich dann auch noch in der Klasse darüber lustig zu machen. Also das, da habe ich auch nochmal dazu gelernt. Also die sind jetzt alle blockiert, diese Leute, diese Kinder. Aber das finde ich verrückt. Und das ist aber am Ende Verantwortung auch der Erwachsenen, die ihren Kindern natürlich die Handys geben und WhatsApp ermöglichen auf dem Handy, also das erlauben. Und da, finde ich, gibt es echt noch viel Verwirrung bei Erwachsenen. Also das ärgert mich auch immer sehr, sehr, sehr dolle, dass da in meinen Augen viele Eltern ihrer Verantwortung überhaupt nicht nachkommen. Und sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm, die kann ja mit ihren Freundinnen da so ein paar Nachrichten austauschen. Ja, nee, es ist aber viel mehr als einfach nur ein paar Nachrichten austauschen. Das muss halt einfach auch jedem klar sein. Und das können wir Erwachsenen erfassen. Also das jedem zuzumuten.
Seht ihr denn auch positive Seiten an sozialen Medien? Wir haben jetzt über so viel Negatives gesprochen. Gibt es auch was, wovon man tatsächlich auch profitieren kann oder was vielleicht auch für Jugendliche möglicherweise auch einen positiven Effekt hat?
Also für Jugendliche, wenn du jetzt speziell für Jugendliche und Kinder fragst, würde ich das klar mit Nein beantworten. Ich sehe da tatsächlich keine positiven Aspekte bei sozialen Netzwerken, sozialen Medien für Kinder und Jugendliche. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, ach, das ist doch einfacher dann zu kommunizieren, dann können die kurz eine Nachricht rüber schicken, ob die sich treffen, da würde ich immer noch sagen, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, würde ich immer sagen, nimm dir doch lieber das Fahrrad und fahr vorbei. Das hilft dir mehr, als wenn du da kurz eine Nachricht schickst. Also ich bin da wirklich sehr, sehr old-fashioned. Ich sehe da keine positiven Aspekte.
Ja, ich zögere so ein bisschen, weil wie begründe ich denn dann eigentlich, dass ich selber Social Media nutze? Also, dass ich es überhaupt, weil dann müsste ich ja eigentlich konsequent sein, alles da deinstallieren und so. Also ich brauche es jetzt ja schon dienstlich, aber wobei ich da auch nicht so stark unterscheide. Mich interessiert das halt auch privat, was mich dienstlich interessiert. Von daher bin ich dann auch gerne so auf Twitter und so unterwegs. Für Kinder, ja, das ist schon eine gute Frage eigentlich. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie weit man das jetzt fasst. Denn wenn jetzt die Alternative dazu ist, lineares Fernsehen und Tageszeitung, dann würde das natürlich, macht das natürlich keinen Sinn, ja, dann zu sagen, na gut, dann müsst ihr halt das machen oder so. Also ich glaube, es könnte Vorteile bringen, Social Media zu nutzen, wenn man zum Beispiel auch YouTube dazu zählt oder WhatsApp zum Austausch, um Gruppen zu machen und so. Aber die Art und Weise, wie es momentan genutzt wird, sehe ich als null vorteilhaft im Moment dafür. Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht oder jetzt euch, aber diese universelle Präsenz von allen in meinem Leben und die jemals in meinem Leben waren und noch die ich gar nicht kenne, auf allen möglichen Kanälen, die mich die ganze Zeit abhängig irgendwie halten und wo man gar nicht mal so sagen kann, jetzt stehe ich einfach mal rum und stehe halt hier und warte auf irgendwas, auf irgendjemanden und ich kann gar nichts machen. Früher hat man auf dem Klo irgendwie so Shampoo-Flaschen-Beschriftungen gelesen, was da für Ingredients auf Französisch drin sind und so. Also so Langeweile-Momente, die existieren ja gar nicht mehr. Und ich glaube, das braucht unser Geist aber auch, um zur Ruhe zu kommen, dass einfach mal nix reingeht in die Birne und dass man mal so ein bisschen runterkommt. Dann heute verdienen dann Leute viel Geld mit irgendwelchen Achtsamkeitsübungen, wo man mal was riechen, was schmecken, was hören, was fühlen muss. Dann fasst man so Gras an und so, um sich wieder zu erden. Vielleicht wird es einfach mal helfen, das Handy mal wegzulegen. Und das, ich weiß nicht, ob wer C.S. Lewis kennt, Dienstanweisung an einen Unterteufel, mit dem Wormwood und so, das ist auch so ein Aspekt, ja, ohne das jetzt im wörtlichen Sinne verteufeln zu wollen, aber es ist schon eine sinnvolle Strategie, jemanden von den guten und schönen und wichtigen Dingen des Lebens abzuhalten, indem man sie dauerberieselt. Das kommt da auch in diesem relativ alten Buch ja auch schon vor. Ja, dass man nicht den Gedanken verschwendet, ich könnte mal mir mal Gedanken über mein Leben machen, weil das jetzt einfach so mal reinkommt, sondern ich hole mir meinen nächsten Dopamin-Kick eben aus meinem Feed. Von daher würde ich Anna eigentlich zustimmen, hat keinen Vorteil.
Du hast eben eine sehr relevante Frage gestellt, nämlich die, was bringt mir das eigentlich? Und ich komme nach und nach zu der Erkenntnis, dass mir persönlich, also mir als erwachsenem Menschen, Social Media auch gar nichts bringt. Also vielleicht kann man noch argumentieren mit einer Vielfalt an Informationen, die ich aber ja auch irgendwie filtern muss und was mir am Ende mehr Aufwand als Ruhe bringt oder Erkenntnis. Von daher, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, ich bin eigentlich aus fast allen sozialen Medien ausgestiegen und fahre damit ganz gut. Also ich lese mehr Zeitungen tatsächlich wieder ja, habe mehr Ruhe. Also ich dieses das Handy mal weglegen, ich wundere mich immer ein bisschen, dass das für uns so was Besonderes ist, denn eigentlich ist das ja der normale Zustand. Also in einer anderen Welt wäre das der normale Zustand, dass wir das Handy weglegen und dass wir mal in den Himmel gucken und dass wir uns mal gegenseitig ins Gesicht gucken und nicht die ganze Zeit auf das Gerät und auf den Bildschirm. Und das wünsche ich mir eigentlich mehr. Also das wünsche ich mir nicht nur für unsere Kinder und für meine Kinder, sondern auch für uns als Erwachsene. Ich weiß nicht, wer von euch das von Gesprächen kennt. Also ich kriege mittlerweile wirklich einen Föhn, wenn Leute während des Gesprächs anfangen, auf dem Handy irgendwas zu machen. Also ich rede mit denen und dann fangen die nebenbei an, irgendwie da ihren Instagram-Account zu checken oder so. Das ist eigentlich, finde ich, fast ein Standard geworden. Und ich finde das wirklich nicht nur zutiefst unhöflich, sondern auch zutiefst ungesund im Miteinander.
Mit diesem Wunsch und mit diesem Appell, mehr in den Himmel gucken, mehr den anderen ins Gesicht schauen und weniger auf den Bildschirm und auf das Handy, entlassen wir euch, liebe Hörer, aus diesem Podcast. Wir hoffen, dass interessante und vielfältige Anregungen für euch dabei waren. Vielen Dank, Anna und Nico, für eure Gedanken und Impulse. Wenn es gefallen hat und wenn ihr nichts verpassen wollt, keine weitere Folge von Zwischen Zettel und Stift, dann abonniert am besten unseren Podcast. Und wenn ihr uns 5 Sterne als Bewertung da lasst, dann freuen wir uns natürlich. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, tschüss.
Auf Wiedersehen.